Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast. Herzlich willkommen, Norman Wagner von der Deutschen Telekom. Moin, Norman.
Moin, Erik. Grüß dich.
So, du bist Herr der Ringe, Herr der Media-Ringe bei der Deutschen Telekom. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
Ja, also.
Du bist ein bescheidener Mensch, ne? Aber alles, was Media. So, das heißt, für das mindestens für das quantitativ getriebene Marketing, das Media-Marketing, bist du verantwortlich und hast da Erfahrung. Bevor wir richtig einsteigen, Telekom ist ja für mich ein gefundenes Fressen. Ich freue mich da sehr drauf für die Diskussion. Bevor wir richtig einsteigen, erzähl uns doch mal kurz etwas über dich, bitte.
Ja, Norm Wagner, wie du eben schon sagtest, ich bin bei der Deutschen Telekom, bin dort im Headquarter als Leiter Konzern Media angestellt und das jetzt schon seit 2018. Also auch schon eine ganze Weile. Vorher war ich bei der Group M gewesen, war Geschäftsführer bei der Mediacom, auch mal kurz bei der Mindshare und habe dort mich viel um Content Marketing gekümmert, aber habe in der Mediabranche schon in den 90ern angefangen, also Werbekaufmann gelernt und dort dann in die Mediaabteilung abgerutscht. Das abgerutscht ist so, dass meine Eltern beide aus der Werbung kommen. Meine Mutter Kreative war beim Erkennen und mein Vater war Kontakter und hat selber eine Agentur gehabt. Und als die gehört haben, dass ich dann in die Media gehe, haben die mich erstmal enterbt. Also jeder, der Mad Men kennt, kann ein Bild davon sich vor Augen zeichnen, was meine Eltern davon gehalten haben, von der Idee. Also die haben gedacht, es ist völlig schief gegangen.
Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid für deine Eltern. Auf der anderen Seite ist die Zeit ja weitergegangen und ich würde ja fast behaupten, es wäre aber vermutlich eine andere Diskussion, dass sich, sagen wir mal, zumindest die Wahrnehmung oder die Bedeutung deutlich verändert hat zugunsten von Media. Wilde Behauptung.
Oh. Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern finden das sehr spannend, sind aber beide froh, dass sie nicht mehr sich in dem Wahnsinn tummeln müssen.
Ich glaube, das geht ganz vielen Kreativen so, dass sie entweder lieber eine Zeitmaschine hätten oder sich nicht da tummeln wollen. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen gar nicht so sehr über die kreative Seite unseres Kosmos sprechen, sondern eher über die mediale Seite sprechen. Was sind denn so, wenn ich mir vorstelle, so ein Unternehmen ist, glaube ich, eine der wertvollsten Marken Europas, oder? Deutsche Telekom?
Ist sogar die wertvollste Marke Europas. Jetzt gerade im letzten Jahr ausgezeichnet worden und ich glaube auch in den Top 15, ich weiß gar nicht, ob es 13 oder 11 war, weltweit. Also das ist schon beeindruckend, was für Marken man dahinter sich lässt, ja.
Kann mir vorstellen. Also so ein Schwergewicht zu steuern, mitzubegleiten, ist ja vermutlich überhaupt alles andere als trivial. Führ uns doch mal durch. Was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man Media und Telekom zusammen nach vorne bringen muss?
Ich glaube, das ist allgemein Markenführung aus Mediasicht. Weil, ich meine, wenn wir jetzt zurückdenken, solche ikonischen Marken sind alle schon vor längerem entstanden. Also es gibt wenig Marken, meiner Meinung nach, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Also nimm mal ein Oatly oder sowas vielleicht dazu, aber es sind nicht viele, weil du hast diese ganzen ikonischen Marken aufgebaut durch viel Reichweite, viel Werbedruck, kontinuierlichen Werbedruck. Und das ist halt immer schwieriger geworden. Ja? Wir haben einen Rückgang von Reichweite und Aufmerksamkeit. Und das ist das, was eigentlich auch die größte Herausforderung ist. Wie komme ich in dieser ganzen Flut an Werbebotschaften, die Konsumenten sehen, noch einheitlich, konsistent und markenbildend in einer breiten Zielgruppe rüber? Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung meiner Meinung nach. Gerade im digitalen Ökosystem ist das extrem schwierig.
Lass uns mal diese Herausforderung nochmal zerlegen in ihre Einzelbestandteile. Womit fangen wir am besten an? Ist es praktisch das Medienkonsumverhalten von Zielgruppen? Ist es der Wettbewerb? Ich glaube, klar, du wirst ja sagen, das ist alles zusammen, aber wenn du mal so eine Art Bedeutungsrangfolge machen müsstest, womit wirst du anfangen?
Ich glaube, es ist steuerbare Reichweite. Also wir leben immer mehr in der Welt von Silos. Und ich mache mal ein praktisches Beispiel. Wenn wir im TV jeden Tag in, nehmen wir mal eine Daily Soap, ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder ein anderes Umfeld nehmen würden und sagen, okay, da hast du 2 Millionen Zuschauer, das buche ich jeden Tag, habe ich, also jeden Wochentag habe ich 10 Millionen Kontakte die Woche, das mache ich ein Jahr, habe ich 500 Millionen Kontakte. Und ein normaler Mediaplan im Digitalen würde sagen, ey, super, 500 Millionen Kontakte. Da das aber eine Serie ist, kriege ich jedes Mal nur die gleichen 2 Millionen Leute, habe also nur 2 Millionen Leute erreicht, die halt aber eben 50 Mal. Das wäre bekanntermaßen extrem blöde Idee, das so zu tun. Im Digitalen sieht unsere Welt die ganze Zeit so aus, weil wir im Worst Case ein Silo, und wenn wir jetzt mal so eine Daily Soap als Digital-Silo nehmen, dann läuft unsere Werbung da immer wieder. Wir addieren Kontakte, wissen aber nicht, wen haben wir erreicht. Haben wir wirklich unsere gesamte Zielgruppe erreicht? Haben wir die wirkungsvoll erreicht? Und so kann es sein, dass wir mit ganz vielen Leuten überhaupt nie sprechen. Mhm. Und das siehst du dann im Digitalen auch daran, sobald du ein Targeting beispielsweise drin hast, sagen wir mal ein breites, ja, so Erwachsene 20-59, ich will jetzt gar nicht mal weiter runtergehen, ja, an Leute, die gerade ein Handy brauchen oder sowas. Mhm. Dann spreche ich nur die an, wo der Algorithmus, wo ein Ad-Server sagt, okay, das weiß ich, der ist in der Zielgruppe, da spiele ich die Werbung aus. Jetzt wissen wir das aber für ganz viele nicht. Mhm. Und bei ganz vielen Impressions, also wird nichts ausgespielt. Und ich weiß nicht mal, wen ich nicht erreicht habe. Mhm. Und ich glaube, das ist das größte Risiko, dass du ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr erreichst mit deiner Marke. Und das zu steuern und das über die Silos hinweg zu steuern, ist eine Riesenherausforderung.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist ein Problem, das ist auf jeden Fall da, aber das hatten wir früher auch. Und so mal den positiven Teil von Streuverlusten, so gab es ja auch in analogen Medien, ne, das ist okay, ich habe GRPs, ich ziele auf eine bestimmte Zielgruppe und ich baue eine gewisse Unschärfe ran. Gerade bei denjenigen, die sowieso schon Marktanteilsführer sind oder im oberen Drittel der Marktanteile sich irgendwie bewegen. Wird das Problem noch größer durch die Kanalvielfalt und dass alle mehr oder weniger alle Kanäle die gleichen Targeting- und algorithmischen Aussteuerungsregeln haben? Oder ist das einfach nur dasselbe Problem in einer höheren Konzentration?
Da kann ich eine sehr lange Antwort zu geben. Ich fange mal mit eins. Podcast. Ich versuche mal ein bisschen.
Längste Podcast-Folge war, glaube ich, eine Stunde 20. Also du, hau rein.
Ich versuche es mal ein bisschen in kleinere Teile einzuteilen.
Ja.
Mhm. Also fangen wir an mit Thema Streuverlusten. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, was du auch an Zielgruppe hast und was du erreichen willst. Wenn du irgendein Startup bist oder ein Produkt hast, wo du eine sehr klar definierte Audience hast, wer für dieses Produkt relevant ist. Ja, dann kannst du da natürlich mit Targeting sehr viel erreichen, ja, im Digitalen, weil du einen existierenden Bedarf ansprichst. Und Bedürfnisse identifizieren können wir im Digitalen ganz gut. Entweder weil jemand in der Suche eingegeben hat oder weil er auf Webseiten ist, die sich zu dem Thema ausspielen. Dann kannst du sagen, hey, der hat Interesse daran etc. Und dann kannst du schon sehr zielgesteuert Kampagnen aussteuern und ausspielen, die dir sehr gut Leute treffen, die Bedarf an deinem Produkt haben. Mhm. So funktioniert ja auch sehr viel von Performance-Marketing. Mhm. Das funktioniert am Anfang auch ziemlich gut, ja, weil es existieren ja für viele Produkte Bedürfnisse. Manchmal muss man aber auch Bedürfnisse wecken oder eine Marke erstmal positionieren. Wir sind ja im Digitalen in einem Umfeld, wo sehr viel, man sagt das ja immer, man muss relevant sein. Ja, du musst im richtigen Moment, und wir kennen das Ganze, ja, das ist hier auch schon oft genug in dem Podcast gesagt worden, aber manchmal muss ich halt auch Relevanz erzeugen. Wenn du in einem Umfeld bist, wo du Skippable-Formate hast, ja, oder weggeswiped wirst, ja, weil du in einem Feed drin bist, dann und du hast als Marke oder als Produkt keine Relevanz, weil es ein neues Produkt oder kennt noch keiner oder interessiert sich keiner für, dann wirst du immer geskippt werden. Und dann ist es halt extrem schwierig, überhaupt erst Relevanz zu erzeugen. So dass die Leute denken, hey, kann ja auch eine Telekom sein. Soll Leute geben, die uns nicht so dolle finden. Und die würden uns immer skippen. Also wie will ich die von überzeugen, dass die Telekom eine tolle Marke ist und dass wir uns gesellschaftlich engagieren, dass wir Tarife haben, die gar nicht so teuer sind, wie sie vielleicht denken, wenn du immer weggeskippt wirst, weil du nicht relevant bist. Und in dieses Relevanz-Set reinzukommen, brauche ich ganz andere Taktiken, als das Internet oder das digitale Marketing dir sehr häufig ermöglicht. Und dann ist halt eben die Frage, ist das ein Streuverlust, wenn ich jemand erreiche, der an meiner Marke überhaupt kein Interesse hat? Ich glaube eher, das ist ein Gewinn, wenn ich den dann davon überzeugen kann, dass ich eine gute Marke bin. Ja, und dass er sein Bild von der Marke verändert. Und ich glaube, das ist etwas, eine Zielsetzung, die wir zu selten im digitalen Marketing überhaupt uns nehmen. Also eine Veränderung von Markenwahrnehmung, ins Relevant Set hineinzukommen und nicht nur die zu suchen, wo wir schon drin sind.
Das ist vermutlich einer der größten Konstruktionsfehler von Performance-Marketing, ne? Dass wir diejenigen, die eh schon Bedarfe haben, überproportional häufig ansprechen. Dann sehen ja auch alle KPIs und alle Kostenpunkte besser aus. Wenn wir zu wenig schaffen, wirklich Bedarf zu wecken oder schlummernden Bedarf zu transformieren in Interesse oder gar Kaufakte.
Absolut. Also ich glaube, wenn du als Unternehmen wachsen willst, kommst du relativ schnell an einen Punkt, wo du genau sowas tun musst. Ja, weil mehr Leute davon zu überzeugen, dass sie ein Bedürfnis nach deinem Produkt haben.
Das ist vermutlich, ist dieses Verständnis, was du für das du ja auch oft auch auf den Bühnen dieser Welt plädierst, dieses Verständnis, dass Performance-Marketing auch so einen Konstruktionsfehler hat, wenn man nicht wirklich bewusst drüber nachdenkt. Ist das Verständnis bei euch schon immer da gewesen oder wie lange hat das gebraucht, um so wirklich anzusickern?
Ach, ich glaube, das darf man gar nicht so sagen, dass das Verständnis nicht da ist. Auch bei vielen anderen nicht, das würde ich gar nicht so sehen, sondern man guckt einfach auf die KPIs, die man im Performance-Marketing hat und dann geht es dann halt um Conversion-Raten und um Klickraten und ROIs. Und da hat natürlich, wenn du ein gutes Targeting hast, performt das immer besser. Ja, wenn du halt sehr gute Daten hast, der hat Interesse an dir, dann gibst du da mehr Geld drauf, weil du dort besser konvertierst. Und das ist ja auch nicht falsch an sich. Nur irgendwann hast du das Interesse abgeschöpft und dann ist durch mehr Geld draufgeben, machst du nicht mehr Umsatz. Und das sieht man relativ häufig und da braucht man nur in die Zahlen gucken. Und da musst du halt mehr Leute zuführen. Ja? Mehr Leute, wenn der Teich größer ist, wenn im Teich mehr Fische sind, dann ist das Angeln auch effektiver. Ja? Und was wir halt machen müssen, ist ein bisschen mehr Fische in den Teich packen. Und dafür brauchst du einen anderen Ansatz.
Okay, du bist ja erfahren auf beiden Seiten. Ne? Du bist jetzt bei einem der größten deutschen Advertiser und warst auch schon bei einer sehr, sehr führenden Media-Agentur sehr lange. Wie hat sich denn so das Zusammenspiel zwischen euren Agenturpartnern und euch verändert? Also gerade so auch von der inhaltlichen Art der Zusammenarbeit.
Also jetzt hier bei uns bei der Telekom haben wir das sogenannte Media Operating Model. Das haben wir 2018 wurde das, glaube ich, eingeführt, wo es darum geht, dass man einige essentielle Rollen auch in-house besetzt. Also zum Beispiel Mediastrategie ist etwas, was wir in-house machen. Wir haben jetzt in allen wichtigen Märkten mittlerweile ein Team von Mediastrategen, die natürlich in der Zusammenarbeit mit der Agentur aber mal Strategien entwickelt, aber das grundsätzlich mal in-house macht. Also was ist unser Mediamix? Welche Kanäle geht man? Welche Partner bevorzugt man? Das sind so Sachen, die passieren in-house, weil wir dann halt volle Kontrollen über die Interessen haben. Und das Weitere ist auch, dass wir fast überall in-house Modeling Analytics machen. Das ist also auch etwas, was für uns, wir versuchen einen sehr datengetriebenen Ansatz in der Kampagnensteuerung zu haben. Aber da brauchst du halt auch die Kompetenz in-house und du brauchst halt auch die Hoheit von Daten und den AdTech-Ökosystem, also alle Ad-Server, Datenbanken etc., die ganzen Tools, die haben wir direkt unter Vertrag und nicht bei der Agentur. Und genauso sind die Daten bei uns.
Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Unterschied zu vielen anderen großen Brands. Also egal, ob sie jetzt eine Direct-to-Consumer-Aufstellung haben oder indirekt arbeiten, das ist natürlich deutlich schwerer, dass ihr schon sehr früh angefangen habt, dieses Media Operating Model und damit auch diese Konsequenz aus der Organisation und technischen Infrastruktur auch nach innen oder wenigstens an euch heranzuziehen. Jetzt so, wenn du jetzt mit der, das, wenn ich es richtig erinnere, hast du gerade selbst gesagt, ne, das Modell ist ungefähr 4 Jahre alt. Was sind so deine Learnings? Also was war vielleicht leichter als gedacht oder ergiebiger als gedacht und was war deutlich schwerer als gedacht?
Na, ich glaube, bei jedem Unternehmen erstmal Personal auch wieder aufzubauen. Das ist schon schwierig bei großen Unternehmen. Und zu sagen, wir brauchen die Kompetenz in-house und das ist etwas, was man nicht outsourced. Da muss man schon ein paar gute Begründungen haben.
Wieso? Und, darf ich kurz unterbrechen? Warum ist das so? Weil bei der, also wenn du jetzt Produktentwicklung machen würdest, Pricing-Strategien, alles mögliche, also alles, was dich da am Produkt dranhängt, da wird ja auch weniger argumentiert, zumindest nicht mehr heute. Bei Media und Marketing wird immer noch so wahnsinnig, also nicht überall gleich, aber bei vielen gerade größeren und etwas älteren Advertisern sind die Diskussionen häufiger als bei einem schnell wachsenden Unternehmen, zum Beispiel in der Berliner Szene als Stereotyp. Hast du eine Erklärung, warum das so ist?
Weil es auch andersrum funktioniert und auf den ersten Blick auch gut funktioniert. Also,
dieses auf den ersten Blick ist interessant. Was funktioniert denn auf den zweiten Blick weniger gut?
Na, ich glaube, diese Kompetenz in-house zu haben. Du entwickelst dich ja weiter und Kompetenz in-house, welche Medien funktionieren, was haben wir da gelernt, Modelings zu machen, die richtigen Fragen zu stellen, da wächst ja auch Wissen an mit der Zeit, was du nicht durch Wechsel dann wieder mal ein neues Team auf der Agentur etc. oder mal einen Agenturwechsel, sowas soll ja auch ab und zu mal vorkommen und dann ist das alles weg. Aber wenn du das als quasi deine Kernkompetenz begreifst, dann sollte man das meiner Meinung nach in-house haben, aber das ist halt kein sofortiger Effekt, den du siehst, dass dann sofort deine Zahlen besser werden etc. Ja, und ich glaube auch was anderes, ab einer gewissen Größe haben die Leute auch immer was zu tun. Ja, aber wenn wir sagen, wir machen eigentlich kontinuierlich Media-Mix-Modelle und arbeiten da konstant mit, kenne ich aber auch viele Unternehmen, die machen das einmal im Jahr. Ich kenne selbst große Werbungtreiben, die machen das gar nicht. Und dann ist es natürlich super schwer dann zu sagen, ich stelle da jetzt jemand für ein. Und gleiches geht die Anzahl der Kampagnen. Also wir haben ja immer irgendwo mit on air und planen immer irgendwo was. Das ist aber auch nicht bei jeder Marke so.
Wie seid ihr eigentlich organisatorisch zusammen in den Bereichen? Also Brandmanagement, wenn wir mal vereinfacht sagen, Brandmanagement vielleicht eher das, was so bedarfsweckend und eher in den oberfunneligen Bereichen sind und zudem eher vertrieblich orientierten Marketing, also alles, was eher, also A, wo ich sofort einen Abschluss vielleicht korrelieren kann oder wo ich auf jeden Fall in den unteren Funnelstufen bin. Ist das bei euch wirklich schon, also was heißt schon, ist das bei euch wirklich zusammen gedacht, also strategisch gedacht, operativ ausgeführt und dann auch von der Erfolgskontrolle einheitlich bewertet und optimiert?
Ich würde gern ja sagen, aber ist noch nicht so. Also auch hier haben wir sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Also das hängt aber auch damit zusammen, da sind wir wieder bei den Zielsetzungen. Ne? Wenn du gemeinsame Zielsetzungen hättest, wäre das sicherlich einfacher. Also es gibt Diskussionen, was ist ein Visit? Gell? Der einen sagen, du brauchst einen qualifizierten Visit, also jemand, der dann ein bisschen länger auf der Seite ist und vielleicht auch nochmal eine Unterseite mit angeguckt hat. Ja? Und ab wann zählt ein Visit? Und auf der anderen Seite ist ein KPI, meine Zielvorgabe ist halt, Anzahl der Visits zu erhöhen. Ja? Wie viele Leute habe ich zugeführt? Und das macht schon einen signifikanten Unterschied, wo du drauf gehst. Und das ist oftmals auch eine Managementfrage. Mit was für Zielen steuere ich die Units und dann kriegt man das auch deutlich besser zusammen.
Was würdest du anderen, vielleicht auch eher größeren Advertisern, die so eine sagen wir mal, D2C-Möglichkeit haben, vielleicht nicht exklusiv, sondern auch eine große Brand haben? Du hast bestimmt schon oft über euer Media Operating Model gesprochen, aber wenn du denen Lust auf euer Modell machen solltest, was sind so die wesentlichen Kernpunkte, wo du sagen würdest, okay, da dürft ihr auf keinen Fall Kompromisse machen?
Ich glaube, selber Strategien im Haus zu entwickeln und wirklich die Kompetenz zu haben, das ist für mich das A und das O, weil du wirklich kontinuierlich besser wirst. Wenn ich mir angucke, wo wir vor 4, 5 Jahren waren, zu dem, wo wir heute sind, was wir strategische Herleitung, wie wir Kampagnen angehen, das ist schon eine ganz andere Liga mittlerweile. Und da ist meiner Meinung nach auch der größte Hebel, weil du wirst kontinuierlich besser. Also und diesen Entwicklungsprozess wirklich zu managen, dafür brauchst du das eigentlich. Dafür brauchst du die Kompetenz in-house und dafür brauchst du das Know-how. Weil sonst wirst du nicht besser, sonst machst du immer wieder das Gleiche.
Das kann ich mir gut vorstellen. Die, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, also du weißt ja, ich komme ja eher aus der Lower Funneling E-Commerce-Welt, wie gesagt, das ist eigentlich ein nicht ein Kompromiss, aber es ist eine gute, sinnvolle, hybride Struktur, die auch so eine Organisation wachsen lässt und nicht gleich überfordert. Ich habe früher immer so gedacht, man müsste so von 0 auf 100, 0 auf 100 ist nicht richtig, ne? Aber man müsste diesen Wechsel radikal machen. Das, was ihr gemacht habt, ist ja auf der einen Seite schon radikal, weil das damals, also wart ihr noch mit die Ersten, die sowas gemacht haben, aber es lässt die Organisation auch mitwachsen. War das so von außen eine halbwegs treffende Beobachtung oder habe ich da geträumt?
Ja, find schon, weil ich glaube, Agenturen spielen halt auch eine wichtige Rolle, weil über Agenturen skalierst du, Kampagnen, Einkaufsprozesse, du den Blick in den Markt, was gibt es an Innovationen etc. Also dafür brauchst du überall auch noch Agenturen. Also ein volles In-House wäre jetzt nicht, In-Housing-Modell wäre jetzt nicht das, was ich vorschlagen würde. Vor allem, weil du halt immer auch Peaks hast, ja, wo du mehr Kampagnen, mehr Werbedruck draußen hast und weniger. Und das kann eine Agentur mit ihrer Größe halt viel besser managen, als wie du das In-House machen könntest.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die in letzter Zeit sind auch immer mehr so Themen aufgekommen, darüber haben wir auch im Vorgespräch mehrfach drüber gesprochen, das Thema Media und Nachhaltigkeit. Ist das etwas, was schon lange geschlummert und jetzt einfach nur an die Oberfläche kommt? Aber wie ist, also erstmal, wo besteht überhaupt die Herausforderung bei Media und Nachhaltigkeit und was sind eigentlich so Lösungsansätze? Kannst du uns da so ein bisschen durchführen? Und so, also mir jetzt, ich habe gemerkt, dass mein Bewusstsein noch relativ unterentwickelt für dieses Thema ist. Also im Media-Zusammenhang, sonst glaube ich
nicht. Ja, also bei uns ist das dies Jahr wirklich sehr hoch auf der Agenda. Wir arbeiten da schon länger dran, aber dieses Jahr wollen wir zum Beispiel bei unseren Kampagnen die volle Transparenz über den Carbon Footprint herstellen. Das heißt, wir werden dieses Jahr in allen unseren Mediaplänen neben Kosten, Anzahl der Kontakte und so weiter halt auch eine Spalte haben, wo wir Carbon Emissions mit drin haben. Da sind wir zwar, was die Methoden noch betrifft, die zu berechnen, noch am Anfang, aber da arbeiten wir auch mit anderen Werbekunden und mit Verbänden zusammen hier eine Taxonomie zu finden, wie berechne ich einen Carbon Footprint von Kampagnen. Und wenn man sich mal überlegt, wie groß das Problem ist oder das Thema ist, wenn wir uns bewusst machen, dass die Carbon Emissions der Werbeindustrie, insbesondere auch der digitalen, mit dem ganzen Ökosystem, was da mittlerweile aufgebaut ist, ungefähr den CO2-Footprint der Bauindustrie hat, dann weiß man, dass man da definitiv ein Thema hat, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und ich sag mal, hättest du mich vor 3 Jahren, 4 Jahren gefragt, hätte ich das auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber mittlerweile ist das wirklich ein Riesenantrieb, hier was zu bewegen und hier was zu verbessern.
Okay, cool, richtig gut. Die haben eure Media-Partner, also die Publishing-Seite, sind die darauf schon vorbereitet? Also ich kenne immer so ein bisschen die Diskussion, ich kenne so einzelne Pressestatements, aber mir ist es so als so Berichtsgröße noch nie untergekommen. Also ich habe noch in keinem Audit irgendwie ein Carbon Footprint irgendwo auch nur ansatzweise gesehen. Wie ist da das Zusammenspiel? Helfen die da euch oder müsst ihr da antreiben?
Also auf Agenturseite mit der Group M arbeiten wir da eng zusammen und entwickeln auch global Standards mit anderen Kunden zusammen. Das geht wirklich mit großen Schritten voran, aber momentan macht das gefühlt jede Agenturgruppe, entwickelt ihren eigenen Standard und dann hast du noch, ja, ist ja so, ja. Also ich glaube, der Weg zu sagen, wie berechne ich etwas und wie weise ich etwas auf, der ist schon noch sehr unterschiedlich und da ist auch noch eine Menge Politik mit drin. Also nimm mal TV, machen wir mal ganz simpel, lineare TV-Kampagne. Welchen Footprint hast du? Es macht einen riesen Unterschied, ob ein Sender eine sehr hohe IPTV-Ausspielung hat, was nämlich sehr energieintensiv ist, wenn du quasi eine Ausspielung an jeden Einzelnen hast oder wenn du ein Satellitensignal einmal hochschickst und dann und dann kann es jeder selber empfangen. Das ist ein Riesenunterschied. Und berechnest du das jetzt, dass du pro Sender oder pro Sendung runtergehst? Ja, eine Sendung wie Germany's Next Topmodel hat einen sehr hohen Video-on-Demand-Anteil, das im Nachhinein Catch-Up-TV angeguckt wird, dann hast du einen höheren Footprint als eine Tagesschau, die einen sehr hohen linearen Anteil hat. Ja, das macht die Sache nicht unkompliziert.
Okay. Oder überhaupt nicht trivial. Und unsere zwei amerikanischen Großduopolisten, hätte ich mal gesagt, also Facebook, Meta und Google, legen die da schon was vor?
Sie beschäftigen sich auf jeden Fall mit dem Thema. Und du hast halt dann so Fragestellungen, was dir angucken musst, weil die Server über Meerwasser gekühlt werden, entfällt keine Carbon Emission. Ja gut, aber ob das so dolle ist, wenn du es mehr wärmer machst, ja, das sind Sachen, da muss man halt mal in die Details gehen. Ja? Und das ist ein dickes Brett, was wir jetzt ja als Industrie zu bohren haben, was wir aber, glaube ich, alle gemeinsam auch tun müssen. Mhm. Also ich habe ein Beispiel, wenn du im Digitalen da eine Transparenz herstellst. Wir arbeiten da mit einem Anbieter zusammen, der heißt Scope 3, der halt misst bei jeder Impression oder eine Aussage macht, was ist die Carbon Emission da drin. Und jetzt geh mal auf eine Webseite, nimm mal nur eine normale Publisher-Webseite, irgendein Newsportal. Du hast schon sehr große Unterschiede, wie viele Cookies sind da eingebaut, wie viele DMPs werden angesprochen, wie viele SSPs werden bedient, wie viele DSPs werden bedient. Das heißt, mit jeder aufgerufenen Seite hast du mehrere über Header-Binning, mehrere Algorithmen, die dann anfangen loszulegen. Ja? Und dann hat der eine nochmal den drin, wo er jetzt nochmal Daten guckt. Der guckt, habe ich First-Party-Daten, habe ich Third-Party-Daten, was habe ich darüber, was weiß ich darüber. Und da haben manche sehr viele mit drin. Und das macht schon einen riesen Unterschied, wie viele Partner habe ich integriert auf der Seite. Und dann gibt's halt auch Publisher, die haben wahrscheinlich irgendein Tool oder irgendein Pixel mal eingebaut, weil irgendein Kunde gesagt hat, oh, wenn ich bei dir buchen will, das ist unsere Technik, musst du auch noch mit einbauen. Der Kunde hat dann vielleicht nie wieder gebucht, aber ich schleife das immer mit. Und bei jedem Aufruf, bei jedem Seitenaufruf wird das hier wieder angefeuert, ja, und erzeugt wieder eine Carbon Emission. Und ich glaube, hier einfach mal so ein bisschen Care auszumachen, zu sagen, was brauche ich eigentlich? Wie viel AdTech muss ich mit jedem Seitenaufruf aufrufen? Wenn wir das alles machen würden, würden wir schon eine ganze Menge Emissionen einsparen. Mhm. Ich will ja nicht hingehen, dass wir sagen, okay, wir müssen uns alle auf eine Technik einigen. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Aber mal zu schauen, brauche ich wirklich alles? Und kann ich mich da vielleicht ein bisschen fokussieren, auch als Publisher, wäre keine dumme Fragestellung.
Total. Also finde ich gut, dass dieses Thema bessere Aufmerksamkeit kriegt. Ich glaube, das ist super, wenn die Industrie, also alle Industriebeteiligten da wachsam sind. Und ganz nebenbei ist es ja nicht nur aus der ökologischen Sicht, sondern es ist ja auch von der Datenseite auch total wichtig relevant. Man wird ja vermutlich ganz beifangseitig auch jede Menge, vielleicht gar nicht so richtig, also Thema Bot-Traffic etc. auch noch eine ganze andere Sachen besser transparent machen können.
Jeder Bot-Traffic ist eine verschwendete Carbon-Emission.
Ja.
Also genau. Wenn wir Bot-Traffic ausschließen würden.
Ja. Und man kann sicher sein, dass das von Advertiser-Seite bezahlt wird, direkt oder indirekt. Also deshalb gut, wenn wir da verantwortungsvoll drauf gucken.
Ja, also ich meine, es gibt ja genug Statistiken, aber wenn man mal so sagt, so 20-30% des Traffics ist fraudulent, heißt das auch, dass 20-30% der Emissionen völlig unsinnig sind.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, nochmal, also das wäre vermutlich nochmal ein eigener Podcast, also beides, die vielleicht, wenn die Industrie ein bisschen weiter ist auf der ökologischen Nachhaltigkeit, aber auch das Fraud-Thema, so eins, worüber man, glaube ich, nochmal trefflich diskutieren kann. Du bist auch sehr aktiv beim OWM, also kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, die Organisation der Werbung Treibenden im Markenverband, ist das die richtige Bezeichnung? Ich komme da immer ins...
Absolut.
Boah, richtig.
Absolut.
So, Respekt. Dankeschön, lange... Mehrere Jahre geübt. Dankeschön. Erzähl mal, was vielleicht machst du mal kurz einen Werbeblock für den OWM. Was ziehst du so als Nutzen? Was ist dein Antrieb, dich beim OWM zu engagieren?
Naja, ich glaube, es ist insbesondere aus der Austausch mit anderen Werbungtreibenden, dass man gemeinsam Themen vorantreibt. Momentan ein Riesenthema, was das Thema Werbeverbote betrifft, ja, High Fat, Salt, Sugar. Da ist da eine gemeinsame Meinungsbildung zu haben und eine gemeinsame Stimme ist sicherlich schon von Vorteil. Thema digital, Strategien sich anzugucken, von anderen zu lernen. Wir haben sehr viele Webinare, die wir dazu machen. Auch Thema Datenschutz. Das sind alles Sachen, wo auch gerade mittelgroße oder kleinere Advertiser ganz oft gar nicht den Zugang zu haben. Mal mit Google wirklich sich auszutauschen. Was planen Sie mit der Privacy Sandbox? Und diese Zusammenarbeit, was man da als Verband hat, ist, glaube ich, für jeden von Vorteil und würde mir auch wünschen, dass wir noch viel mehr Werbungtreibende hier im Verband hätten, weil jedes neue Mitglied bringt wieder eine neue Perspektive und macht uns alle wieder schlauer.
Ja, also ich kann das, also als Außenstehender kann ich das immer nur unterstreichen, der Austausch mit euch. Oder man merkt halt, dass wenn ich mal netterweise eingeladen werde, dass euch diese Themen alles andere als egal sind und dass ihr wirklich um eine Weiterverbesserung der Branche mehr als bemüht seid, sondern auch sehr erfolgreich unterwegs im Austausch. Und zum Thema Werbeverbot, da glaube ich, kann man jetzt schon mal ankündigen, da wird es hoffentlich bald auch mal einen extra Podcast zu geben.
Es ist auf jeden Fall wert, ja.
Ja, das glaube ich auch. Du hast gerade schon kurz Google angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mit diesem Antitrust-Verfahren auseinandergesetzt hast. Das ist ja schon vor 2 Jahren ins Gelbe und gab im Januar nochmal ein neues. Bereitet ihr euch da, sofern du darüber sprechen kannst und magst, im Verband euch da schon vor, um praktisch zum Beispiel eure Stimme hier mit einzubringen? Oder überlasst ihr das erstmal dem DOJ und der Europäischen Kommission? Also, oder anders gesagt, ich fand es erstaunlich, wie ruhig es aus der werbungtreibenden Seite war, als praktisch immer der ja, wie ich fand, ganz gut dokumentierte Vorwurf der Wettbewerbs- oder des Missbrauchs der Wettbewerbsstellung irgendwie im Raum stand, dass da so still war. Woran liegt das? Also erstmal, ist das so oder?
Also wenn, ja, die Frage ist, wie groß muss man so ein Thema machen als Verband, ja, nach außen? Im Hintergrund gibt es da genug Gespräche. Also auch mit der Politik.
Da bin ich beruhigt. Tut mir nicht gefallen. Ja. Lass das nie einfach. Aber habe ich mir schon gedacht. Aber ich meine, das ist ja auch kein triviales Thema. Ne? Ich meine, schon das normale Digital-Marketing hat man schon in den Datenschutzdiskussionen gemerkt. Das ist überhaupt nicht trivial, das der Politik richtig zu vermitteln. Aber diese vermeintlich marktbeherrschenden Stellung ist, glaube ich, für jeden Advertiser eine echte, ich will nicht sagen Bedrohung, aber zumindest eine ernstzunehmende Herausforderung.
Ja, die Frage ist halt auch, was willst du dagegen machen? Also als Werbungtreibender bist du ja, viele sind ja sehr abhängig von den Ökosystemen, die man da hat. Und ich glaube, das ist einfach eine Aufgabe der Politik, hier etwas zu tun. Ja? Und natürlich kann ein Werbungtreibender durch, wo setze ich mein Geld an und wie habe ich mein Ökosystem unter Kontrolle, da sicherlich etwas tun. Also wir haben uns selber mit der Prämisse aufgestellt vom AdTech, da wo du es vermeiden kannst, dich nicht in Abhängigkeiten von globalen Playern zu begeben. Also sei es vom Ad-Server, sei es vom Datenmanagement etc. Nichtsdestotrotz kommst du natürlich nicht dran vorbei, weil die Reichweiten sind wirklich groß. YouTube ist eine bedeutende Plattform. Über Search brauchen wir gar nicht reden. Wie relevant das ist, also insofern, es ist so, wie sagt man, ein Frenemy, ja?
Ja, genau, aber auf der anderen Seite, so ist es natürlich schwer, dagegen was zu tun, also jetzt gerade im Display-Bereich, wenn die Zahlen, die ich jetzt so im Kopf habe, ungefähr stimmen, dann haben wir ja eine ähnliche Dominanz wie im Search, nur dass da das Preisbildungsprinzip noch deutlich, sagen wir mal, leichter beeinflusst werden kann, um es mal echt sehr diplomatisch auszudrücken. Und das hat natürlich dann Kostennachteile. Also nicht hier, streng genommen ja nicht nur, wenn das wirklich so ist, und das, wie gesagt, ist ja ganz, ganz, ganz ordentlich argumentiert, hat das ja Nachteile für die Advertiser als auch für die unabhängigen Publisher.
Ja, also wer die Klage des US-Justizministeriums sich mal genau anguckt, der wird seiner Aussage, dass das ein Problem ist, nur zustimmen können.
Ich bin sicher, dass uns dieses Thema noch weiter beschäftigen wird. Vielleicht nicht nur vor dem Mikrofon, sondern auch, auch dahinter.
Aber ich meine, es gibt ja auch Sachen, also wir haben ja auch dieses Thema Cookie-Apokalypse, was da auf uns zukommt. Ja? Also ich glaube, das Problem ist ja schon länger groß, ja, weil wenn du mit keinem Apple-User sprechen kannst, ja, weil Safari einfach keine Cookies und Tracking zulässt, und man weiß, dass so jemand wie die Telekom einfach eine der größten Apple-Distributoren ist und wir einen sehr hohen Marktanteil bei Apple-Kunden haben, muss man dann feststellen, dass wir gerade bei Apple-Kunden nicht besonders performant sind. Und der Punkt ist, die anderen, da wo ich noch Cookies habe, das ist noch gut genug. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir in der Branche haben, dass vieles noch gut genug ist. Und nichtsdestotrotz ist es absehbar, dass sich hier was ändern muss. Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass wir ja als mit drei weiteren Telcos hier ein neues Joint Venture gerade am Gründen sind. Mit Vodafone, Telefonica und Orange und die Deutsche Telekom. Ein Joint Venture, was einen Privacy-First, den Konsumenten die Kontrolle zurückgebenden Identifier für das Ökosystem zur Verfügung stellen. Also Identifier ist schon fast zu viel gesagt, aber weil es sehr individuell, es wird nicht eine ID sein, der Konsument hat die Kontrolle, wem gebe ich das, wem nicht, etc. Und da bauen wir momentan dran. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein bisschen was verändern wird im Ökosystem, um hier auch kleineren Publishern die Möglichkeit zu geben, über ihre Leistungen nachzuweisen, wen habe ich erreicht, wen habe ich nicht erreicht, wo kriege ich was. Also ganz, wo es uns hilft, da wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, Reichweitensteuerung, Frequenzsteuerung, wie baue ich eine Marke, ich glaube, da kann das auch mithelfen. Und das ist halt etwas, was ein ganz anderes Konzept ist, als das, was die GAFAs hier haben.
Total. Und es ist ja, also ich glaube, die Notwendigkeit, ein, nennen wir es mal, GAFA-unabhängiges Identification System zu haben. Das ist ja ein Wunsch, der schon in der Industrie schon ganz lange da ist. Und bis jetzt haben sich meiner Kenntnis nach die Ansätze, die es in der Vergangenheit gab, halt noch nicht so richtig durchgesetzt, kann man gar nicht sagen, aber nicht so richtig in der Breite und in der Qualität etabliert. Ich finde euer Ansatz, ohne dass ich ihn jetzt natürlich schon kennen kann, aber rein theoretisch eine vierte Partei, also wenn man sagt, eigentlich ist es ja nur Google, Meta und Apple, die so richtig die Zugänge haben. Wenn es eine vierte Partei
gäbe. Und Amazon nicht?
Die werden noch dazukommen, aber bis jetzt ist es ja noch nicht so. Ne? Die haben jetzt noch nicht, die haben noch weder Devices, noch haben sie so viel mediale Reichweite. Also die haben eine spezifische Reichweite im E-Commerce. So, aber du hast total recht. Sowas zu schaffen, wäre natürlich großartig. Du hast gerade von der Publishing-Seite gesagt, aber wenn man so ein Konstrukt ins Leben bringt und etablieren würde, würde man das denn nur den Publishern öffnen und sonst nur den Teilnehmern des nennen wir es mal, ID-Networks, oder würde man das auch unabhängigen Advertisern zur Verfügung stellen?
Na, auf jeden Fall allen. Also ich meine, wir reden ja hier, sowas ist ja ganz klar eine Infrastrukturlösung, wo du die Gatekeeper-Funktion der Browser im Prinzip nicht mehr hast. Also wenn du guckst, warum haben viele, die hier Alternativen versucht haben aufzubauen, Probleme gehabt, weil sie halt immer den Browser als Gatekeeper hast.
Ja. Oder weil sie keine Matching-Quoten hatten, ne? Weil sie praktisch über geräteübergreifend einfach nichts mehr getroffen haben. Ja, okay. Richtig cool. Also da drücke ich das auch noch, das wäre nochmal ein eigener Podcast. Ich weiß nicht, wann ihr dann soweit seid, dass ihr darüber sprechen könnt und wollt, aber das wäre natürlich ein großartiges Thema. Bisschen nötig, also aber total relevant.
Die EU-Kommission hat dem Joint Venture vor ein paar Wochen ohne jegliche Auflagen zugestimmt. Also insofern.
Das wäre auch witzig, wenn die da gehen. Das wäre sehr witzig gewesen, wenn das verhindert.
You never know.
Ja, klar, wäre vermutlich ein handwerkliches Missverständnis, aber großartig. Also da drücke ich jetzt schon mal uns allen die Daumen, dass ihr damit großen Erfolg habt und dann, wenn du magst, zum gegebenen Zeitpunkt, dass wir darüber mal in Tiefe reden. Großartig.
Herzlich gerne. Das ist auch ein 40-Minuten-Podcast locker.
Ja, sowieso. und vermutlich ein relativ hohes Nerd-Level, aber hey, wir machen das ja nicht zur Unterhaltung. So, die.
Ich glaube, das Nerd-Level habe ich heute auch schon ein bisschen nach oben gepusht. Ja, ja. Ich kann da auch nichts für. Es tut mir echt leid, wenn das, du dein Leben lang dich mit Zahlen und Media umgibst, ja, ist es manchmal nicht ganz so viele bunte Bildchen.
Das ist total in Ordnung, weil es hochrelevant ist und wie gesagt, das ist kein Unterhaltungsformat. Das müssten wir ganz anders gestalten. Meine Abschlussfrage. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gehört hast. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Oh. Ein Buch zu schreiben. Cool. Und ich spiele da wirklich schon mit dem Gedanken, aber ich weiß noch nicht genau, was es wird. Und ob es überhaupt irgendwann mal was wird. Aber das macht ja nichts. Das ist halt das noch nicht begonnene Projekt.
So. Könntest du eingrenzen, ob es eher ein Sachbuch wird, ein fiktionales, eine Autobiografie?
Nein, eine Autobiografie wird es sicherlich nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, das wäre nicht spannend genug. Ja, und Sachbuch hatte ich schon mal Gedanken, also Markenführung im Digitalen. Fand ich ganz spannend. Weiß ich nur nicht, ob ich da der Richtige bin, der von dem man das auch lesen will. Ideen hätte ich, habe aber auch schon Fiktionales, also von Mordgeschichten bis hin zu gesellschaftlichen Themen. Also meine aktuelle Geschichte, die ich mir im Kopf habe, ist über eine männliche Hebamme und seine Diskriminierung, die er bei der Berufswahl erfährt.
Eine alte, weiße männliche Hebamme?
Man muss nicht alt sein. Aber ich glaube, die Diskussionen, die aufkommen mit einem Mann in der Rolle einer Hebamme und sowas mal aus einer Männerperspektive, keine Ahnung, könnte auch ganz interessant sein.
Ja, sehr gut, großartig. Sehe ich dich auf den OMR oder nur auf der Demexco?
Momentan war nur die Demexco geplant, aber ich glaube, ich werde auch mal bei der OMR vorbeischauen. Aber man wird mich erkennen, weil ich habe graue Schläfen. Da gibt es nicht so viele.
Jeder, der schon mal meine Haare gesehen hat, denkt, also bei mir ist mit den Schläfen nicht mehr
okay,
getan.
Okay, wir werden uns erkennen, Erik.
Genau. So jugendlich ist die OMR jetzt auch nicht mehr. Das kann man nicht sagen. Ich glaube, 9. bis 10. Mal für alle, die auch graue Schläfen haben und schon immer mal überlegt haben, dorthin zu kommen.
Absolut. Und man geht mit bestimmt vielen neuen Erkenntnissen nach Hause.
Das auf jeden Fall. Norman, ganz herzlichen Dank. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Projekten und viel Erfolg auch für den magentafarbenen Riesen. Darf man gar nicht mehr so sagen, ne? Ihr seid ja aus dieser alten Rolle echt schon raus.
Magenta sind wir immer noch, gell?
Ja, das stimmt. Aber aus meiner Sicht habt ihr ja echt, du hast gesagt, keine Transformation, sondern eher eine Evolution. Aus meiner Kundenerfahrung habt ihr echt eine 180-Grad-Wendung gemacht.
Sagen wir mal so, ich empfinde das als richtig, richtig coolen, modernen Laden, wo richtig tolle Sachen entwickelt werden, wo du eine hohe Dynamik hast und die auch die richtige Einstellung zu einer gesellschaftlichen Rolle von einem großen Unternehmen haben. Und ich bin da echt gerne.
Ja, verstehe ich gut. Also Panel of One, Konsumentenerfahrung, weiß, kriegst du bestimmt den ganzen Tag. Wir haben ja einfach eingangs gesagt, oder du hast gesagt, dass ihr eine der wertvollsten Marken Europas seid, wenn nicht sogar der Top 11 der Welt, glaube ich. Ich habe euch damals richtig gehasst. Ich muss sagen, es haben nicht viele Marken geschafft. Ich bin ganz friedliches Kerlchen, weil diese Serviceprozesse so ähnlich waren. So, ich fand euch damals richtig doof, war nie Aktionär. So, deshalb. Aber in letzter Zeit, muss ich sagen, seid ihr eine Brand, bei der wirklich alles funktioniert. Das gibt es sonst gar nicht. Also selbst bei denen mit den Apfeln, wo man sagt, ich habe mehr nicht zufrieden gelöste Tickets bei den Kollegen mit dem Apfel als bei euch. Und damit meine ich B2B als auch B2C zusammen.
So, ja, also. Da arbeiten die Kollegen auch richtig hart dran und es ist auch richtig wichtig, dass wir Kunden zu Fans machen und uns hier richtig anstrengen. Und das funktioniert auch wirklich gut. Und ich kenne die Zeiten ja auch noch, ja, als D2 oder sowas auskommen, ja, ich glaube damals so E+, Vodafone, ich meine, da konntest du ja nicht schneller wechseln, als du gucken kannst, ja. Und die Zeiten sind wirklich vorbei, wir gewinnen richtig viele Kunden hinzu wieder.
Ja, und auch letztes nochmal versöhnendes Statement. Wir haben ja vorhin eingangs so ein bisschen über Kreation und so, ich will nicht sagen gelästert, aber Späße gemacht. Euer Content-Marketing. Euer Content-Marketing, also insbesondere das, was mit eurem CEO zu tun hat, großes Kino. Die, ich weiß nicht, was es war, diese Demonstration mit dem nachhaltigen Handy, diese 4-Minuten-Demo, unglaublich großes Kino.
Ich glaube, Tim hat auch richtig Spaß daran. Also da macht er wirklich so Unpacking und der hat halt sehr viel Leidenschaft dafür und der macht das halt auch ausgesprochen gut. Und ich finde auch, wenn du Content-Marketing ansprichst, alles, was wir in dem ganzen Musik- und Sportbereich machen, finde ich auch schon sehr gelungen, ehrlich gesagt.
Ja, ja, stimmt, stimmt. Also, ehrlich gesagt, das sehe ich immer nur in Ankündigung, habe ich noch nie konsumiert, aber also, großartig. Also viel Erfolg auf der Reise, insbesondere für dich persönlich, auch für deine Arbeit beim OWM und dann hoffentlich bis ganz bald, mein Lieber. Vielen Dank.
Erik, freue ich mich drauf. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.